herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Mensch-Technik-Podcast. Ich hatte ursprünglich geplant, dass die heutige Episode die letzte vor der Sommerpause ist, bis mir aufgefallen ist, dass nächste Woche ja die WeConnect Car HMI Europe ist, also die ganz große Automotive User Interface, Automotive Mensch-Maschine-Schnittstellen-Konferenz hier in Europa. Und da habe ich mich entschlossen, noch eine Folge vor der Sommerpause dran zu hängen. Es wird dann also in zwei Wochen eine Folge geben zum Thema, was war los auf der Car HMI. Ich bin sehr gespannt. Im letzten Jahr fand ich es nicht so doll, was geliefert wurde. Der Content war eher, ja, okay. Die Firma WeConnect hat auch ihre Policy, ihre Politik geändert, wer reden darf und wer nicht reden darf. Ich bin kurzfristig aus dem Speaker-Panel rausgefallen. Das schmerzt, ist aber irgendwie nicht zu ändern. Wenn die mich nicht wollen, dann wollen sie mich halt nicht. Ich hoffe, mit einem der Verantwortlichen oder einer der Verantwortlichen ein offenes, ehrliches Gespräch führen zu können, woran es denn lag. Die offizielle Begründung ist, man wolle mehr Business-to-Business sein und da würden Consultants nicht reinpassen, was ich für etwas hanebüchen halte. Aber okay, ich werde teilnehmen, ich werde euch berichten darüber und alles andere kläre ich dann hinter den Kulissen und ihr werdet die Ergebnisse mitbekommen. Zur heutigen Episode. In den vergangenen Wochen habe ich eine kleine Serie aufgebaut. Da habe ich einmal einen Überblick-Podcast gemacht, aber was sind die großen Herausforderungen im zum Thema Automotive HMI? Und habe dann zwei Episoden gemacht, wo ich etwas detaillierter in Einzelaspekte eingestiegen bin. Da ging es einmal um die zunehmende Bedeutung von Multimodalität. Die zentrale Erkenntnis, dass der Wert moderner Automotive User Interfaces nicht in einzelnen Eingabemodalitäten liegt, sondern in deren intelligenter, nutzerzentrierter, User-focused Orchestrierung. Und danach habe ich eine Episode gemacht zum Thema Liquid HMIs. Dass Automotive HMIs eben nicht mehr nur im Fahrzeug stattfinden, dass es nur ein Ort ist, irgendwie in der Mittelkonsole, ein Bildschirm, ein paar Buttons außenrum, wie das vor 20 Jahren der Fall war, sondern dass sich die HMIs über die Fahrzeuge hinaus erweitern. Und ja, was für einen Einfluss das eigentlich hat auf die User Experiences, auf die Nutzererlebnisse an den unterschiedlichen Geräten, Plattformen, wie die Touchpoints sich da auswirken. Heute werde ich einen ganz anderen Aspekt ansprechen, indem ich aber eine immense Herausforderung sehe. Die kulturelle Anpassung von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Konkret aufgehängt an der Frage, wie chinesische Fahrzeughersteller ihre HMIs für europäische Nutzer adaptieren können, sollen, dürfen, müssen. Und was wir darüber hinaus generell über interkulturelle User Experience lernen können. Ich werde starten damit, dass ich die Illusion des universellen Nutzers mal anschaue und damit dann auch aufzeige, warum ein Human-Centered Design-Prozess interkulturelle Unterschiede nicht ignorieren sollte. Anschließend werde ich analysieren, weshalb chinesische HMIs heute anders gestaltet sind als ihre europäischen Pendants, welche gesellschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen dahinter stehen. Und in einem dritten Abschnitt werfe ich einen Blick auf die Erwartungen der europäischen Nutzer und die speziellen Anforderungen, die europäische Nutzer und Nutzerinnen an Transparenz, Kontrolle und Usability stellen. Darauf aufbauend werde ich mal reinschauen, was denn die Europäisierung chinesischer HMIs tatsächlich bedeutet und warum sie weit über die reine Übersetzung von Menüs, Sprachen hinausgeht. In einem fünften Abschnitt werde ich das Konzept der Cultural User Experience einführen und zeigen, warum kulturelle Passung zunehmend zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für digitale Produkte wird. Und abschließend, kurzer Blick in die Zukunft, wie globale Technologieplattformen mit lokal angepassten User Experiences kombiniert werden können. Am Ende, je globaler Fahrzeuge und Software werden, desto wichtiger wird die Frage, wie schaffen wir Technologien, die sich überall auf der Welt menschlich, menschengerecht, menschenkonform, erwartungskonform, angepasst an Use Cases anfühlen werden. Okay, erster Abschnitt, Illusion des universellen Nutzers. Wer sich mit Technologieentwicklung beschäftigt, begegnet immer wieder einer impliziten Annahme, die früher omnipräsent war, inzwischen hin und wieder mal hinterfragt wird, aber immer noch vorhanden ist, Menschen sind überall auf der Welt im Wesentlichen gleich. Wenn eine Funktion technisch funktioniert, wenn sie nach Ideen des Entwicklers intuitiv gestaltet ist und dann in einem der Märkte erfolgreich aufgenommen wird, dann sollte das auch eins zu eins in anderen Regionen funktionieren. Schließlich sind wir alle Menschen. Und hier beginnt eines der ganz großen Missverständnisse in der Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen, von Human-Machine-Interfaces. Natürlich unterscheiden sich Menschen nicht grundlegend in ihren kognitiven Fähigkeiten. Die ganze physiologische Seite, das ist alles gleich, weltweit, global. Ja, also die Prinzipien guter Usability gelten weltweit. Wie groß sollte eine Schrift sein? Wie machen wir das mit den Kontrasten? Wie viel Informationen kann ich aufnehmen? Ja, also wie viele Menüpunkte kann ich dann auf einem einzigen Bildschirm darstellen? Das sind Themen, in denen es keine größeren Unterschiede gibt. Ja, also Menschen bevorzugen alle verständliche Systeme, saubere Rückmeldungen, vorhersehbare Interaktionen. Trotzdem gibt es Aspekte in der Wahrnehmung von Technologie, die erheblich vom kulturellen Umfeld geprägt ist. Kultur beeinflusst unsere Erwartung an Technik. Sie beeinflusst, wie viel Kontrolle wir einem System überlassen möchten, wie wir mit Unsicherheiten umgehen, wie stark wir Automatisierung vertrauen, welche Rolle Technologie in unserem Alltag überhaupt spielen soll. Selbst so eine einfache Frage wie, soll das System eigenständig Vorschläge machen? Oder wie viele Entscheidungen soll eine Software für den Nutzer treffen, können in unterschiedlichen Kulturen sehr unterschiedlich bewertet werden. Ein Beispiel spontan sind digitale Assistenten. Also während manche Nutzer proaktive Empfehlungen als hilfreichen Service erleben, empfinden andere dieselbe Funktion als aufdringlich, bevormundend, nannyhaft. Ein System, das für eine Nutzergruppe intelligent wirkt, kann für eine andere unberechenbar wirken. Und die technische Lösung ist identisch. Die Wahrnehmung, wie diese Lösung vom Nutzer, von der Nutzerin aufgenommen wird, ist es nicht. Und in der Automobilindustrie gewinnt diese Erkenntnis zunehmend an Bedeutung. Also Fahrzeuge werden heute für globale Märkte entwickelt. Das ist schon lange so. Und das ist heute noch mehr, als es jemals war. Ja, Plattformen, Softwarearchitekturen, digitale Dienste sollen möglichst weltweit eingesetzt werden. Gleichzeitig treffen diese globalen Produkte auf Nutzer mit sehr unterschiedlichen Erwartungen, Gewohnheiten und Wertvorstellungen. Die Vorstellung eines universellen Nutzers stößt damit an ihre Grenzen. Wer Human-Centered Design-Prozesse ernst nimmt, darf den Menschen nicht als abstrakte Durchschnittsperson betrachten. Nutzer und Nutzerinnen existieren nicht im luftleeren Raum. Sie leben in sozialen, in wirtschaftlichen, in kulturellen Kontexten, die ihr Verhalten, ihre Erwartungen, ihre Ideen, ihre Probleme erheblich prägen. Also was in einem Markt als innovativ und attraktiv wahrgenommen wird, kann in anderen Märkten Skepsis und Ablehnung hervorrufen. Und gerade im Spannungsfeld zwischen chinesischen und europäischen Fahrzeugkonzepten wird das immer sichtbarer. Viele der derzeit diskutierten Unterschiede bei Displays, Sprachassistenten, Automatisierung, digitalen Ökosystemen sind nicht nur rein technische Entscheidungen. Sie spiegeln auch unterschiedliche Vorstellungen darüber wider, wie Menschen mit Technologie interagieren möchten. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob ein HMI objektiv gut oder schlecht ist. Die entscheidende Frage lautet, für wen es entwickelt wurde. Denn eine HMI kann nur dann wirklich Nutzer und Nutzerinnen zentriert sein, wenn sie nicht nur den Menschen versteht, als solchen, als solitär, sondern auch den dazugehörigen kulturellen Kontext. Kommen wir zum zweiten Punkt. Warum sind denn eigentlich chinesische HMIs anders? Also wer heute ein aktuelles Fahrzeug eines chinesischen Herstellers anschaut, sich da einsetzt, erkennt schnell, dass sich viele Konzepte deutlich von dem unterscheiden, was europäische Nutzer über die Jahre gewohnt waren. Ja, also große Displays sind tendenziell eher vorhanden, zahlreiche Funktionen über Touchscreen steuern, Sprachassistenten mit immer mehr Aufgaben, digitale Dienste tief in das Nutzungserlebnis integriert. Für europäische Betrachter wirkt manches davon innovativ, manches ungewohnt und manches eventuell übertrieben oder in die falsche Richtung gehend. Und es wäre an diesem Punkt ein Fehler, diese Unterschiede ausschließlich als Designentscheidung eines einzelnen Herstellers zu betrachten. HMIs entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind immer ein Spiegel der Gesellschaft, in der sie entwickelt werden, für die sie entwickelt werden. Wer verstehen möchte, warum chinesische HMIs heute anders aussehen und funktionieren als europäische, muss daher einen Blick auf die kulturellen, gesellschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen werfen. China hat in den vergangenen 2 Jahrzehnten eine außergewöhnliche digitale Transformation durchlaufen. Viele Technologien, die in Europa schrittweise eingeführt wurden, haben sich dort in kürzester Zeit flächendeckend etabliert. Ja, Themen wie Mobile Payment. Es gibt in China kein Bargeld mehr, praktisch. Und es gibt auch kaum Kreditkartenzahlungen. Es wird alles über Mobile Payment abgewickelt. Ja, das Thema QR-Codes, digitale Identitäten, Super-Apps auch. Ja, meine chinesischen Kollegen, für die ich gearbeitet habe, mit denen ich gearbeitet habe einige Jahre, waren immer völlig verblüfft darüber, wie viele Apps ich auf meinem Handy drauf habe. Ja, weil viele Funktionen, die hier in separaten Apps sind, sind in China in Super-Apps drin, wo Dinge zusammengefasst werden. Ja, während das also Europäer häufig zwischen einzelnen Anwendungen wechseln, erledigen viele Menschen in China Kommunikation, Bezahlung, Terminorganisation, Shopping, Mobilitätsdienste innerhalb weniger hochintegrierter Plattformen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie diese Erfahrungen die Erwartung an digitale Produkte prägen. Nutzer, die ihren Nutzerinnen, die in ihrem Alltag hochgradig integrierte digitale Ökosysteme gewohnt sind, erwarten häufig auch von ihrem Fahrzeug eine ähnliche nahtlose Vernetzung. Das Auto ist in China ein Teil des Ökosystems, ja, also es ist kein isoliertes Transportmittel, sondern ein weiterer Baustein eines digitalen Lebensraums. Und dazu kommt eine ausgeprägte Offenheit gegenüber technologischen Innovationen. Neue Funktionen werden weniger kritisch hinterfragt als in Europa und stärker als Ausdruck von Fortschritt wahrgenommen. Während europäische Nutzer und Nutzerinnen häufig erstmal nach Risiken, Einschränkungen, möglichen Nachteilen fragen, steht in China sehr viel häufiger der potenzielle Nutzen im Vordergrund. Das bedeutet nicht, dass chinesische Nutzer völlig unkritisch sind. Es Es bedeutet mehr, dass technologische Neuerungen auf eine grundsätzlich höhere Akzeptanz stoßen. Weiterer Punkt ist die Altersstruktur vieler Fahrzeugkäufer in China. Ja, das Durchschnittsalter von Neuwagenkäufern liegt in China deutlich niedriger als in den meisten europäischen Märkten. Entsprechend selbstverständlich ist für viele Nutzer der Umgang mit Smartphone-Apps und digitalen Diensten. Funktionen, die in Europa gelegentlich noch als zu digital wahrgenommen werden, entsprechen dort den gewohnten Interaktionsmustern des Alltags. Ein weiterer Faktor ist der Umgang mit Daten und Personalisierung. Moderne HMIs leben zunehmend davon, Nutzer zu erkennen, Präferenzen zu speichern, individuelle Empfehlungen auszusprechen. Während europäische Nutzer häufig großen Wert auf Datenschutz, Transparenz und Kontrolle legen, wird die Weitergabe persönlicher Daten in anderen Märkten teilweise pragmatisch bewertet. Ja, also wenn ein erkennbarer Mehrwert entsteht, ist es alles okay. Und auch das führt am Ende nachher zur entsprechenden Gestaltung, anderen Gestaltung von Nutzungserlebnissen. All diese Funktionen führen dazu, dass viele chinesische Fahrzeughersteller HMIs entwickeln, die konsequent auf Digitalisierung, Vernetzung und Funktionsvielfalt setzen. Aus europäischer Perspektive entsteht dabei manchmal der Eindruck, dass Fahrzeuge zu rollenden Smartphones werden. Aus chinesischer Perspektive hingegen handelt es sich häufig um eine logische Weiterentwicklung bestehender digitaler Lebenswelten. Das bedeutet jetzt auch nicht, dass chinesische HMIs grundsätzlich besser oder schlechter sind als europäische Ansätze. Sie sind vor allem Ausdruck einer anderen Nutzer- und Nutzerinnenerwartung und anderer gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Und genau deshalb wird die Frage der kulturellen Anpassung für chinesische Hersteller zunehmend relevant. Denn ein HMI, das in Shanghai begeistert aufgenommen wird, muss nicht zwangsläufig dieselbe Wirkung in Paris, Mailand oder Stuttgart entfalten. Mit der zunehmenden Expansion chinesischer Marken nach Europa beginnt daher eine spannende Phase. Nicht die technische Leistungsfähigkeit der Systeme steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie gut sie sich an die Erwartungen und Bedürfnisse europäischer Nutzer und Nutzerinnen anpassen lassen. Genau hier beginnt die eigentliche Herausforderung der Europäisierung chinesischer HMIs. Kommen wir zum europäischen Nutzer. Wenn chinesische Hersteller ihre Fahrzeuge nach Europa bringen, treffen sie auf einen Markt, der technologisch hochentwickelt ist, dessen Nutzer jedoch teilweise andere Erwartungen an Mensch-Maschine-Interaktionen haben. Die Herausforderung besteht dabei nicht darin, dass europäische Nutzer weniger technikaffin wären oder digitale Innovationen ablehnen würden. Es unterscheiden sich die Maßstäbe, nach denen Technologie bewertet wird. Während in vielen chinesischen Fahrzeugkonzepten Komfort, Vernetzung, digitale Services im Vordergrund stehen, legen europäische Nutzer mehr Wert tendenziell auf Transparenz, Kontrolle und Vorhersagbarkeit. Sie möchten verstehen, warum ein System etwas tut, welche Konsequenzen eine Entscheidung hat und wie sie bei Bedarf eingreifen können. Besonders im Automobilbereich spielt dieses Bedürfnis nach Kontrolle eine wichtige Rolle, da Fahrzeuge nicht nur Konsumerprodukte sind, sondern auch sicherheitskritische Systeme. Nehmen wir als Beispiel das Thema Automatisierung. Viele moderne Fahrzeuge übernehmen heute Aufgaben, die früher ausschließlich vom Fahrer ausgeführt waren. Ja, also Technologie greift in die Kerninteraktion zwischen Fahrer und Fahrzeug ein. Sie unterstützen zum Beispiel beim Einparken, halten die Spur, schlagen Navigationsziele vor, halten Abstände, fahren in bestimmten Kontexten alleine. Und solche Funktionen werden grundsätzlich geschätzt, solange ihre Arbeitsweise nachvollziehbar bleibt. Entsteht jedoch der Eindruck, dass Systeme eigenständig Entscheidungen treffen, ohne diese ausreichend zu erklären, ohne dass nachvollziehbar wird, warum die gefällt werden, dann sinkt das Vertrauen oft schnell. Gerade ist mein Gefühl, diese Haltung ist in Deutschland besonders ausgeprägt. Ja, also historisch gewachsene Ingenieurstradition spielt da mit rein, die hohen Qualitätsansprüche, das Sicherheitsbewusstsein. Das führt dazu, dass Nutzer häufig wissen möchten, wie ein System funktioniert und wo seine Grenzen liegen und was passiert, wenn ich die Grenzen überschreite. Ein Fahrzeug wird nicht nur danach beurteilt, was es kann, sondern auch danach, wie zuverlässig und vorhersehbar es sich verhält. Ähnliches gilt für die Gestaltung von HMIs. Europäische Nutzer bevorzugen häufig eine klare Struktur, logische Informationsarchitekturen, konsistente Interaktionskonzepte. Die reine Anzahl von Funktionen ist nicht unbedingt ein Vorteil. Im Gegenteil, zu viele Optionen, zu viele Menüs, zu viele Personalisierungsmöglichkeiten können schnell den Eindruck von Komplexität erzeugen. Die Frage lautet daher oft weniger, was kann das System, sondern wie einfach kann ich meine Aufgaben mit dem System erledigen? Auch beim Thema Datenschutz zeigen sich Unterschiede. Während viele digitale Geschäftsmodelle auf der Sammlung und Auswertung von Nutzer- und Nutzerinnen-Daten basieren, betrachten zahlreiche europäische Nutzer ihre Daten als etwas, was ganz bewusst geschützt werden muss. Transparenz darüber, welche Informationen gesammelt werden und wofür sie verwendet werden, wird zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil der User Experience. Ja, Vertrauen entsteht nicht alleine durch Komfort, sondern auch durch die Gewissheit, dass Kontrolle über persönliche Daten beim Nutzer verbleibt. Dann kommen wir zum nächsten Thema, künstliche Intelligenz in dem Kontext. Viele Hersteller integrieren derzeit KI-basierte Assistenten, die proaktiv Empfehlungen geben. Ja, die Routen erlernen, die Funktionen automatisiert anpassen. Solche Systeme können einen erheblichen Mehrwert schaffen, steht völlig außer Frage. Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, wie viel Eigeninitiative des Systems Nutzer oder Nutzerin akzeptieren. Während manche Menschen einen digitalen Assistenten als hilfreichen Begleiter wahrnehmen, empfinden andere dieselbe Funktion als störend oder bevormundend. Und hier zeigt sich ein grundlegender Unterschied zwischen einer technikzentrierten und einer nutzerzentrierten Sichtweise. Technologisch betrachtet ist eine Funktion erfolgreich, wenn sie möglichst viel leisten kann. Aus Sicht des Nutzers ist sie erfolgreich, wenn sie im richtigen Moment den richtigen Wert erzeugt. Mehr Automatisierung führt daher nicht automatisch zu einer besseren User Experience. Für chinesische Hersteller ergibt sich daraus eine zentrale Erkenntnis. Der europäische Markt verlangt nicht zwangsläufig weniger Technologie. Er verlangt häufig eine andere Form der Technologie. Nutzer möchten unterstützt werden, ohne die Kontrolle zu verlieren. Sie wünschen sich intelligente Systeme, die ihre Bedürfnisse verstehen, ohne aufdringlich zu werden. Sie schätzen Komfort, erwarten aber gleichzeitig Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Und genau an dieser Stelle wird deutlich, warum die Europäisierung chinesischer HMIs weit über eine reine Übersetzung von Sprachen, von Menüs, die Anpassung einzelner Icons hinausgeht. Es geht um die Anpassung an unterschiedliche Erwartungen darüber, wie Technologie mit Menschen interagieren sollte. Und damit letztlich um die Frage, was Human-Centered Design in unterschiedlichen kulturellen Kontexten tatsächlich bedeutet. Ja, was bedeutet denn nun Europäisierung von HMIs? Wenn über die Anpassung chinesischer Fahrzeuge für den europäischen Markt gesprochen wird, denken viele erst einmal an vergleichsweise offensichtliche Maßnahmen. Also Menüs werden übersetzt, Navigationsdaten abgespeichert, lokale Streamingdienste integriert, die Einheiten angepasst, rechtliche Anforderungen erfüllt. All das ist notwendig, reicht aus meiner Sicht jedoch nicht aus. Die eigentliche Herausforderung beginnt dort, wo kulturell geprägte Nutzererwartungen aufeinandertreffen. Europäisierung bedeutet nicht, ein chinesisches HMI ins Deutsche, Französische oder Italienische zu übersetzen. Europäisierung bedeutet, ein System so weiterzuentwickeln, dass es den Erwartungen europäischer Nutzer an Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Usability gerecht wird. Es geht nicht um Sprache, es geht ums Nutzererlebnis. Nehmen wir als Beispiel mal Automatisierungsfunktionen. Viele moderne Systeme treffen heute eigenständig Entscheidungen oder schlagen proaktiv Aktionen vor. Also technisch betrachtet sind solche Funktionen oft ziemlich beeindruckend. Aus Sicht vieler europäischer Nutzer stellt sich jedoch zunächst eine andere Frage. Warum macht das Fahrzeug das jetzt gerade? Genau hier entsteht die Notwendigkeit für Erklärbarkeit und Transparenz. Nutzer und Nutzerinnen möchten verstehen, auf welcher Grundlage eine Empfehlung ausgesprochen oder eine Funktion aktiviert wurde. Sie möchten nachvollziehen können, was das System weiß, was es annimmt und welche Optionen sie selbst haben. Ein intelligentes System wird nicht allein dadurch akzeptiert, dass es leistungsfähig ist. Es muss seine Intelligenz auch verständlich machen. Die Balance zwischen Automatisierung und Kontrolle. Viele digitale Systeme werden heute nach dem Prinzip entwickelt, dem Nutzer möglichst viel Arbeit abzunehmen. Grundsätzlich ist es sinnvoll. Grundsätzlich alles okay. Gleichzeitig zeigt sich aber immer mehr, dass Nutzer nicht jede Entscheidung delegieren möchten. Besonders in Europa besteht häufig der Wunsch, automatisierte Funktionen aktiv zu bestätigen, zu konfigurieren oder auch am Ende deaktivieren zu können. Die Frage lautet daher nicht nur, wie viel Automatisierung technisch möglich ist, sondern wie viel Automatisierung kulturell akzeptiert wird. Auch die Informationsarchitektur spielt dabei eine wichtige Rolle. Zahlreiche chinesische Fahrzeuge beeindrucken mit umfangreichen Funktionen und einer Vielzahl digitaler Dienste. Für europäische Nutzer und Nutzerinnen entsteht daraus jedoch nicht automatisch ein besseres Nutzungserlebnis. Im Gegenteil, je mehr Funktionen ein System bietet, desto wichtiger wird die Fähigkeit, Komplexität intelligent zu reduzieren. Europäische Nutzer und Nutzerinnen erwarten häufig eine klare Struktur, logische Bedienpfade, eine hohe Konsistenz innerhalb eines Systems. Sie möchten nicht jede Funktion suchen müssen. Sie möchten Aufgaben effizient erledigen können. Ja, aber die Qualität eines HMIs bemisst sich nicht an der Anzahl seiner Features, sondern an seiner Fähigkeit, relevante Funktionen im richtigen Moment zugänglich zu machen. Deutlich wird dieser Unterschied im Bereich HMI-Konzept. In den letzten Jahren haben viele Hersteller konsequent auf Touchscreens gesetzt. Ja, und nun physische Interaktionselemente reduziert oder auch vollständig entfernt. Gleichzeitig zeigt sich zunehmend, dass zahlreiche Nutzer weiterhin den Wert haptischer Interaktionen schätzen. Insbesondere bei häufig genutzten und oder sicherheitsrelevanten Funktionen. Diese Entwicklung erinnert an das Thema, was ich schon einige Male hier angesprochen habe, the revenge of the analog, ja, die Rückkehr des Analogen, die Rache des Analogen. Nicht jede digitale Lösung erzeugt automatisch einen höheren Nutzen. Manchmal ist ein physischer Drehregler, eine Taste, ein Schieberegler die bessere Oberfläche, das bessere HMI als noch ein Touchscreen. Ja, Europäisierung bedeutet da ja auch, die kulturellen Erwartungen an Usability und an Interaktion ernst zu nehmen, anstatt ausschließlich technologischen Trends zu folgen. Weiteres hochgradig sensibles Thema in dem Kontext Datenschutz und Datenhoheit. Ja, während moderne HMIs zunehmend auf Personalisierung und KI setzen, erwarten viele europäische Nutzer Transparenz darüber, welche Daten erhoben werden und wie diese verwendet werden. Vertrauen entsteht hier nicht durch Funktionalität, sondern durch nachvollziehbare Prozesse, durch das Gefühl, die Kontrolle über die eigenen Informationen zu behalten. Letztlich geht es bei der Europäisierung chinesischer HMIs um deutlich mehr als nur reine Designanpassung. Es geht um die Übersetzung technologischer Möglichkeiten in kulturell passende Nutzererlebnisse. Die gleiche Funktion kann in unterschiedlichen Märkten völlig unterschiedlich wahrgenommen werden. Ein proaktiver Assistent kann als hilfreiche Unterstützung oder als unerwünschte Bevormundung erlebt werden. Eine automatisierte Entscheidung kann Komfort schaffen oder Misstrauen erzeugen. Und genau deshalb wird die Europäisierung von HMIs zu einer strategischen Disziplin. Erfolgreich werden jene Hersteller sein, die nicht nur globale Technologien entwickeln, sondern verstehen, wie diese Technologien in unterschiedlichen kulturellen Kontexten erlebt werden. Human-Centered Design endet nicht bei Menschen. Es beginnt erst dort, wo auch das kulturelle Umfeld verstanden wird. Von der Lokalisierung, wie wir sie kennen, hin zur Cultural User Experience. Die Diskussion, die ich gerade geführt habe über die Europäisierung chinesischer HMIs und den Unterschied zwischen chinesischen Nutzern und Nutzerinnen und europäischen Nutzern und Nutzerinnen, verweist auf eine Entwicklung, die weit über die Automobilindustrie hinausgeht. Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahrzehnten gelernt, Produkte für internationale Märkte zu lokalisieren. Ja, Nutzeroberflächen werden übersetzt, Einheiten angepasst, gesetzliche Anforderungen berücksichtigt, regionale Inhalte integriert. Diese Form der Lokalisierung ist heute in vielen Kontexten Standard. In einer zunehmend vernetzten, digitalisierten Welt, in einer Welt aus digitalen Ökosystemen, reicht das aber nicht mehr aus. Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, ein Produkt sprachlich oder rechtlich anzupassen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die Nutzererfahrung an unterschiedliche kulturelle Kontexte anzupassen. Genau hier beginnt das, was ich jetzt hier in diesem Kontext mal als Cultural User Experience bezeichnen möchte. Die Grundidee ist einfach. Menschen bewerten Technologien nicht ausschließlich nach ihrer Funktionalität. Sie bewerten sie auch danach, ob sie sich vertraut, verständlich und angemessen anfühlt. Und diese Wahrnehmungen werden maßgeblich durch kulturelle Prägung beeinflusst. Nutzer, eine Nutzerin in Deutschland, in Frankreich, in Schweden erwartet möglicherweise etwas völlig anderes von einem intelligenten Assistenten als Nutzer und Nutzerin in China oder Südkorea. Die gleiche Funktion kann Begeisterung auslösen oder Skepsis hervorrufen. Nicht, weil Technologie unterschiedlich wäre, sondern weil die Erwartungen an die Technologie unterschiedlich sind. Für die Entwicklung von HMIs bedeutet dies einen Perspektivwechsel. Die zentrale Frage lautet nicht mehr, ist das System bedienbar, benutzbar? Sie lautet zunehmend, passt dieses Nutzungserlebnis zu den kulturellen Erwartungen meiner Zielgruppe. Und damit rückt mehr als eine neue Fragestellung in den Mittelpunkt der Entwicklung. Ja? Wie entsteht Vertrauen in ein digitales System? Wann wird Automatisierung als hilfreich empfunden und wann als Kontrollverlust? Wie viel Eigeninitiative darf eine KI zeigen? Welche Informationen möchte der Nutzer sehen und welche erwartet er implizit vom System? Wie direkt oder wie zurückhaltend sollte ein digitaler Assistent kommunizieren? Ich habe auf keine dieser Fragen eine konkrete Antwort, aber das sind aus meiner Sicht die zentralen, die wir in den Fokus rücken müssen. Ja, und diese Fragen lassen sich nicht alleine durch technische Spezifikationen, durch Technologie beantworten. Sie berühren grundlegende kulturelle Vorstellungen darüber, wie Menschen mit Technologie interagieren möchten. Gerade im Kontext künstlicher Intelligenz wird diese Perspektive immer wichtiger. KI-Systeme treffen Entscheidungen, geben Empfehlungen, übernehmen zunehmend Aufgaben, die früher ausschließlich von Menschen ausgeführt wurden. Und die Akzeptanz der KI hängt nicht nur von ihrer Leistungsfähigkeit ab, sondern auch davon, ob ihr Verhalten den Erwartungen der Nutzer und Nutzerinnen entspricht. Ein KI-Assistent, der permanent Vorschläge macht und proaktiv eingreift, mag in einem kulturellen Umfeld als besonders intelligent wahrgenommen werden. In einem anderen Umfeld kann genau dasselbe Verhalten als störend und bevormundend wirken. Die Herausforderung besteht daher nicht nur darin, intelligente Systeme zu entwickeln, sondern Systeme, deren Intelligenz kulturell anschlussfähig ist. Für internationale Hersteller, und die Autohersteller sind alle international, entsteht daraus eine neue Entwicklungsaufgabe. Während früher häufig ein globales Produkt entwickelt und anschließend lokalisiert wurde, könnte das in Zukunft anders aussehen. Die technische Plattform bleibt weitgehend identisch. Die Nutzererfahrung wird jedoch gezielt an regionale Erwartungen angepasst. Dieses Prinzip kennen wir bereits aus anderen digitalen Ökosystemen. Ja, Streamingdienste, soziale Netzwerke, E-Commerce-Plattformen, die haben alle dieselbe technologische Grundlage weltweit, präsentieren Inhalte und Funktionen jedoch unterschiedlich abhängig vom Markt, Kultur und Nutzerverhalten. Im Fahrzeugbereich sehe ich eine ähnliche Entwicklung voraus. Die Fähigkeit, unterschiedliche kulturelle Unterschiede zu verstehen und in die Gestaltung von HMIs zu integrieren, wird damit zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Nicht die technisch anspruchsvollste Lösung wird zwangsläufig die erfolgreichste sein, sondern erfolgreich wird jene Lösung sein, die sich für die Menschen, die sie nutzen, natürlich und passend anfühlt. Und damit erweitert sich auch das Verständnis von Human-Centered Design. Der Mensch steht weiter hinten im Mittelpunkt. Doch der Mensch wird nicht mehr als ein universeller Durchschnittsnutzer, eine universelle Durchschnittsnutzerin betrachtet. Der Mensch wird als Teil eines kulturellen Umfeldes verstanden, das Erwartungen, Gewohnheiten und Bewertungen prägt. Ja, die Zukunft der Mensch-Maschinen-Interaktion liegt daher vielleicht nicht nur in besserer Technologie, sie liegt in einem tieferen Verständnis dafür, wie unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Kulturen Technologie erleben. Ja, aus Human-Centered Design wird damit zunehmend Cultural Human-Centered Design, also kulturell geprägtes Mensch-Maschine-Design. Genau darin könnte eine der wichtigsten Herausforderungen für die nächsten HMI, für die nächsten Jahre in der HMI-Entwicklung liegen. Wie könnte die Zukunft aussehen? Globale Plattformen, lokale User Experience. Die Automobilindustrie befindet sich mitten in einer fundamentalen Transformation. Software-defined Vehicles, zentrale Rechnerarchitekturen, Cloud-Anbindungen, KI. All das führt dazu, dass das Fahrzeuge zunehmend auf globalen Technologieplattformen basieren. Gleichzeitig steigen die Entwicklungskosten für Software und digitale Dienste kontinuierlich. Der Shift, wie viel Wert eines Fahrzeuges liegt in Stahl, Kupfer und Gummi auf der einen Seite und wie viel liegt in Bits und Bytes auf der anderen Seite, verschiebt sich seit 25, 30 Jahren, eigentlich schon seit immer, kontinuierlich in Richtung der Bits und Bytes. Für die Hersteller wird es daher wirtschaftlich immer wichtiger, möglichst viele Komponenten auch im Softwarebereich weltweit zu standardisieren. Von daher spricht vieles für eine globale Plattformstrategie, also die grundlegende Software, die Betriebssysteme, die KI-Modelle, die Fahrzeugarchitektur. Das brauche ich nicht für jeden Markt neu entwickeln. Skaleneffekte, schnelle Innovationszyklen, höhere Wartbarkeit sprechen eindeutig für globale Plattformen. Genau deshalb sehen wir heute, dass sich die technische Basis vieler digitaler Produkte weltweit immer stärker angleicht. Und hier tritt dann ein scheinbarer Widerspruch auf. Ja, während die Technologie globaler wird, werden die Anforderungen an die Nutzererfahrungen lokaler. Der Grund dafür liegt in einer einfachen Erkenntnis. Menschen erleben keine Plattform. Menschen erleben Interfaces. Menschen erleben Interaktionen. Ja, sie erleben die Art und Weise, wie ein System mit ihnen kommuniziert. Wie es Entscheidungen erklärt, wie es Unterstützung anbietet. Genau diese Wahrnehmung wird maßgeblich durch kulturelle Erwartungen geprägt. Die Herausforderung der Zukunft besteht daher nicht darin, für jeden Markt ein eigenes Fahrzeug zu entwickeln. Die Herausforderung besteht darin, auf einer gemeinsamen technischen Grundlage unterschiedliche Nutzererlebnisse zu ermöglichen. Also vereinfacht gesagt, die Plattform wird global, die Experience wird lokal. Ein europäischer Hersteller wird möglicherweise mehr Transparenz und Kontrollmöglichkeiten, ein europäischer Nutzer wird möglicherweise mehr Transparenz und mehr Kontrollmöglichkeiten erwarten. Ein chinesischer Nutzer, chinesische Nutzerin bevorzugt vielleicht eine stärkere Integration digitaler Dienste und eine höhere Proaktivität der intelligenten Assistenten. Andere Märkte können dann wiederum ganz andere Schwerpunkte setzen. Ja, ich habe jetzt immer hier Europa, China, gibt ja noch mehr Märkte auf der Welt. Die technische Basis unten drunter kann identisch bleiben. Und die Art und Weise, wie das System mit dem Nutzer interagiert, braucht es nicht zu sein. Und damit verschiebt sich die Aufgabe des HMI-Designs. In der Vergangenheit ging es häufig darum, einzelne Funktionen oder Bedienoberflächen HMIs so zu gestalten, dass sie ja gut nutzbar sind. Zukünftig wird es immer stärker darum gehen, Nutzererlebnisse flexibel zu orchestrieren. Dieses Thema haben wir bereits in vorherigen Podcast-Folgen immer wieder kennengelernt, die Orchestrierung. Ja? Bei der Multimodalität war die zentrale Erkenntnis, dass der Wert nicht in einzelnen Modalitäten besteht, sondern in der intelligenten Orchestrierung diverser Modalitäten. Ja, bei HMI-Ökosystemen zeigt sich, dass der Wert nicht in einzelnen Geräten liegt, sondern in der nahtlosen Verbindung unterschiedlicher Touchpoints. Und am Ende gilt für interkulturelle HMIs dasselbe Prinzip. Der Erfolg wird nicht davon abhängen, ob ein Hersteller die beste Straßensteuerung, die größte Anzeige oder den intelligentesten Assistenten entwickelt. Entscheidend wird sein, wie gut diese Technologien an die Erwartungen der unterschiedlichen Nutzergruppen angepasst werden können. Die Zukunft gehört vermutlich nicht dem globalen Einheits-HMI. Ich hoffe es. Und ebenso wenig einer Vielzahl vollständig unterschiedlicher regionaler Lösungen. Auch das hoffe ich. Die Zukunft gehört flexiblen Systemen, die auf einer gemeinsamen Plattform aufbauen und gleichzeitig unterschiedliche kulturelle Präferenzen berücksichtigen können. Vielleicht werden Fahrzeuge zukünftig erkennen, in welchem Markt sie betrieben werden oder welche Interaktionspräferenzen ihre Nutzer haben. Vielleicht werden sich Interaktionskonzepte, Informationsdichten, Automatisierungsgrade oder auch die Persönlichkeit digitaler Assistenten dynamisch anpassen. Technisch ist das kein Problem. Die entscheidende Frage lautet dabei nicht, was ist technisch machbar? Sie lautet, welchen Wert eine solche Anpassung für den Menschen schafft. Und genau hier schließt sich der Kreis zu einer der zentralen Botschaften dieser Podcast-Serie. Die Zukunft von HMIs wird nicht durch Technologie allein bestimmt. Sie wird durch die Fähigkeit bestimmt, Technologie so zu gestalten, dass sie für den Menschen einen relevanten, nachvollziehbaren Mehrwert erzeugt. Interkulturelle HMIs machen deutlich, dass Human-Centered Design weit mehr bedeutet als gute Usability oder attraktive HMIs. Es bedeutet, Menschen in ihren jeweiligen Lebenskontext zu verstehen, einschließlich der kulturellen Prägungen, die ihre Erwartungen an Technologie formen. Oder die vielleicht wichtigste Erkenntnis, globale Technologien werden erfolgreich sein, aber nur dann, wenn sie sich lokal menschlich anfühlen. Genau darin könnte eine der größten Herausforderungen und eine der größten Chancen für die nächste Generation von Automotive HMIs liegen. Kommen wir zum Schluss. Die Diskussion um die Europäisierung chinesischer HMIs zeigt am Ende eine Erkenntnis, die weit über den aktuellen Wettbewerb zwischen europäischen und chinesischen OEMs hinausgeht. Je globaler Technologien werden, desto wichtiger wird das Verständnis lokaler Nutzer- und Nutzerinnenbedürfnisse. Die Zukunft erfolgreicher Mensch-Maschine-Interaktion liegt nicht in der Entwicklung eines universellen HMI für alle Märkte. Das ist gar nicht möglich. Die Zukunft liegt in der Fähigkeit, globale technologische Möglichkeiten mit den kulturellen Erwartungen realer Menschen zu verbinden. Für HMI-Entwickler bedeutet das einen Perspektivwechsel. Nicht die Technologie bildet den Ausgangspunkt guter Gestaltung, sondern der Mensch in seinem jeweiligen Kontext. Wer die kulturelle Dimension von User Experience versteht, wird nicht nur bessere HMIs entwickeln, er wird Technologien schaffen, die sich für Nutzer natürlich, vertrauenswürdig und wertvoll anfühlen. Und das sollte der eigentliche Kern von Human-Centered Design sein. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.